Die Gnade Gottes und die Liebe Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, ich bin in meinem richtigen Beruf, außer dass ich hier als Predikant ehrenamtlich ab und zu mal dienen darf, Familienreferent beim ZVM und habe ganz besonders die Ehe und die Familie auf dem Herzen. Und schon manches Mal habe ich gestöhnt und mich auch etwas, ja, fast lästerlich über unsere Predigtreihen geäußert. Hab gesagt, wo sind die Predigten über die Ehe? Aber heute ist es soweit. Heute darf ich Ihnen am Valentinstag eine Ehepredigt halten. Ich darf Ihnen den Ehepredigttext schlechthin präsentieren. Er steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse 1 bis 13. Das Wichtigste ist die Liebe. Wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie, sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Es wird einmal keine Propheten mehr geben. Das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch Erkenntnis wird nicht mehr nötig sein. Denn unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Jetzt bin ich ein Mann und habe das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir durch ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon erkannt hat. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Gibt es Einwände? Das ist kein Ehetext, ich weiß. Tut mir ja auch ein bisschen leid. Paulus schreibt nicht an ein Ehepaar. Paulus schreibt an eine krisengeschüttelte Gemeinde in Korinth. Krisengeschüttelt vor allen Dingen deshalb, weil sie vor lauter Glauben und vor lauter Heiligung über die Stränge schlagen. Und so muss Paulus in diese Gemeinde hinein einige klärende Worte sprechen. Und, das ist das Schöne, er gibt mit diesem hohen Lied der Liebe, wie dieser Predigttext auch heißt, gleichzeitig einen Hinweis zum Gemeindewachstum. Und das lässt uns natürlich in Bartholomäus aufhorchen. Wir möchten gerne Gemeindewachstum. Aber wir wollen gerne auch den Ehetext, also ich zumindest. So versuche ich einmal einen Spagat, beides miteinander zu verbinden. Paulus zeigt uns in diesem hohen Lied der Liebe einen Rahmen für gelingendes Gemeindewachstum auf. Und ich wage, dieses Modell einmal auch auf gelingende Partnerschaft zu übertragen. In unserem Text war ja sehr viel, aber vielleicht haben Sie es ein bisschen rausgehört, ist vor allen Dingen von den Gaben die Rede. Allerdings nicht, wie wir es gewohnt sind, dass gabenorientiert für die Gemeinde positiv das dargestellt wird, sondern die Gaben werden hier als ein falsch verstandenes und schlechtes Beispiel benutzt. Paulus bricht eine Lanze für all die, die sonst im Leben nicht so gut wegkommen. Er bricht eine Lanze für die, die nicht so super drauf sind, die nicht zu den Aktiven gehören, die manchmal auch denken, sie seien keine richtigen Christen, weil sie all diese christlichen Gaben bei sich nicht entdecken. Und damit legt Paulus den Finger genau in die Wunde der Korinther. Und dort, wo wir es zulassen, vielleicht auch in unsere Wunde. Und deshalb überzeichnet er ein Bild der Liebe. Er bezeichnet die Liebe als kreativ, als vielfältig, allumfassend und als alles überstrahlend. Liebe steht bei ihm gegen den Wettkampf der Eitelkeiten in der Gemeinde. Ich will seine Bilder mal ein bisschen auseinandernehmen und versuchen, Ihnen so ein Stückchen das Herz zu öffnen für diese Sicht der Liebe. Denn Paulus beschreibt ja die Liebe in sehr eindrücklichen Bildern. Er beschreibt den Wert der Liebe. Er zeigt auf, wie das Zusammenleben in der Gemeinde und auch in der Ehe abhängig ist von der Liebe. Und da entlarvt er die ganzen frommen Fähigkeiten, von denen wir oft so begeistert sind. Er entlarvt sie als hohles Geschwätz. Er weist die schlauen Redner in die Klugschwätzerecke und er lässt selbst Wunder und Gebetserhörungen als nichtig erscheinen, wenn sie nicht mit der Liebe gepaart sind. Harte Worte. Ja, sogar die Großspender spricht er an. Selbst die Märtyrer stempelt er als Werkgerechte ab, wenn sie nicht von Liebe erfüllt sind. Für mich ist es ein wichtiges Bild. Es ist ein Bild, das sagt, es geht nicht darum, was ihr tut, sondern es geht darum, wie ihr es tut. Und es geht darum, ob ihr es mit Liebe tut. Ja, und hier müsste mir eigentlich das Wort im Halse stecken bleiben. Weil ich selber natürlich erlebe, wie leicht sich etwas organisieren lässt, wie leicht sich auch etwas kritisieren lässt, wie leicht sich etwas finanzieren lässt, aber wie leicht es auch an Liebe mangelt. Paulus zeichnet in seinem hohen Lied der Liebe ein Bild der Gegensätzlichkeiten auf. Er sagt, ihr seid Abhängige. Er geht sogar noch einen Schritt weiter. Er beschreibt all unsere Mängel im zwischenmenschlichen Zusammenleben und stellt sie als antichristliche Werte dar. Keine Angst vorm Werteverlust, sage ich nur. Mancher stimmt ja gerne in dieses Klagelied mit ein, dass es heute keine Werte mehr gäbe. Falsch. Rechthaberei, Erfolghascherei, Übertreibung, Verletzung, Egoismus, Aggressivität, Sensationsgier, all diese Werte gelten bei uns wie bei den Korinthern. Und Paulus zählt sie auf, schonungslos. Wir müssen nur sehen, dass es nicht unsere Werte sind und dass es nicht die Werte sind, die die Liebe Gottes in unsere Welt tragen. All das, Übertreibung, Erfolghascherei, Egoismus, Aggressivität und Sensationsgier, kann nicht mit Liebe verbunden werden. Und wenn diese Anti-Werte, wie ich sie mal bezeichnen will, Einzug halten in unserer Gemeinde, wenn diese Anti-Werte Einzug halten in unsere Ehen, dann zieht die Liebe aus. Und dann versucht Paulus noch einen anderen Zugang zur Liebe. Er versucht eine Beschreibung im Ausschlussverfahren, wahrscheinlich, weil ihm die Worte fehlen, weil sie ihm vielleicht auch ausgegangen sind oder er dachte, die Gemeinde muss es noch deutlicher hören. Es ist nicht einfach, dem Paulus hier zu folgen, denn wenn man jemanden fragt, ob es ihm gut geht und er erzählt alles das, was er an Schlechtem nicht hat, kein Krieg, kein Hunger, kein Sterbefall, keine Naturkatastrophe, keine Wirtschaftskrise, heißt das noch lange nicht, dass es demjenigen gut geht. Und wenn Paulus die Liebe beschreibt als das, was sie nicht ist, heißt das noch lange nicht, dass wir wissen, ob wir die Liebe haben in unserer Gemeinde. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie steht es mit der Liebe zur Gemeinde? Schauen Sie bitte mal Ihren Nachbarn an. Ja? Oder wenn ich Sie fragen würde, wie steht es mit der Liebe in Ihrer Ehe? Jetzt schauen Sie bitte nur zur Seite, wenn Ihre Ehefrau neben Ihnen sitzt. Kämen Sie denn auf die Idee zu sagen, ich habe niemanden umgebracht? Ich habe keinen bestohlen und keinen beleidigt. Es steht gut mit der Liebe zur Gemeinde. Nein, es würde Ihnen nicht reichen als Liebesbeweis. Und es reicht auch Paulus nicht. Deshalb macht er noch einmal alles wasserdicht. Er beschreibt jetzt die Liebe sozusagen in einem dritten Gang. Man könnte das fast wie so ein dritten Satz in einer schönen Sinfonie von Beethoven sich mal vorstellen, wenn so richtig alles nochmal kracht und fetzt. Er beschreibt die Liebe als etwas alles Überstrahlendes und Durchdringendes. Ich glaube, wir brauchen diese Superlative des Paulus. Wir brauchen sie vor allen Dingen, weil wir merken, dass wir so begrenzt sind. Wenn die Liebe so etwas wäre wie ein Strick, an dem wir uns festhalten können, der uns so durchs Leben schleift, dann wäre das ein wenig zu billig. Und auch Paulus beschreibt die Liebe nicht als so einen Rettungsanker, den man nimmt, wenn man gar nichts mehr weiß, sondern er beschreibt die Liebe als eine Straße, als einen Weg, eine Grundlage, ein Fundament. Ein Weg, auf dem wir gehen können, ein Weg, der die Grundlage und zugleich die Richtung für unser Leben gibt. Auf dem Weg der Liebe kommen wir bis in die Ewigkeit. Vielleicht steckt da auch so ein Stückchen Erklärungsmuster drinne von diesem geheimnisvollen Satz, den Jesus sagt: Ich bin der Weg. Paulus beschreibt diesen Weg noch ein bisschen mit drei Worten, die nicht unbedingt zu unserem Tagesvokabular gehören. Nein, vier sind es. Er beschreibt Langmut, Vertrauen, Hoffnung und Geduld. Langmut ist eben der Mut, der durchhält. Der Mut, der aus der Angst geboren wurde, die gebetet hat. Vertrauen ist die Grundlage einer bewährten Beziehung zwischen Menschen und zwischen Menschen und Gott. Hoffnung als der Blick nach vorn, als das Ziel. Und Geduld als das, was Paulus immer wieder auch in der Folge dann beschreibt. Wir sind noch nicht am Ende. Das Schönste wartet noch auf uns. Und dann dürfen Sie gerne auch fragen, was hält eine gute Ehe zusammen? Langmut, Vertrauen, Hoffnung und Geduld. Und fragen Sie altgediente Gemeindeglieder, was sie an der Mitarbeit in unserer Gemeinde gut finden. Was ihnen die Kraft gegeben hat, sich zu engagieren. Langmut, Vertrauen, Hoffnung und Geduld. Wenn meine Predigt ein Film wäre, wäre jetzt der Augenblick, wo Sie das Taschentuch zücken können. Vor Rührung. So viele schöne Worte und ein so allumfassendes Bild, dass man wirklich sagen muss, schöner geht's nicht mehr. Das ist genau das, was wir uns wünschen für unsere Gemeinde. Und ich höre Sie, diese innere Stimme, die immer die Bedenken hat, die immer ein bisschen stänkert, die immer irgendwo ein Körnchen und ein Haar in der Suppe findet. Und wir müssen gestehen, dass wir in guter Gesellschaft mit Paulus sind. Er erdet die Gemeinde in Korinth in einer Art und Weise, wie er es wahrscheinlich selber erlebt hat bei seinem Ereignis und seiner Gottesbegegnung vor Damaskus, wo es ihn in den Dreck geschleudert hat vor Ergriffenheit. Nein, wir heben nicht ab in den Himmel, sondern wir hören noch einmal auf Paulus, der sagt, es geht ganz schnell, dass wir über das Ziel hinausschießen können. Deshalb fügt er dem Schlussakkord noch eine Sequenz der Ernüchterung bei. Wir schaffen es nicht, sagt er. Wir können es nicht, sagt er. Es steht nicht in unserer Macht, die Dinge bis zur Vollendung hinauszuführen. Wir sind Gefangene unserer Begrenzung. Und hier kommt eine ganz spannende Situation für uns ins Spiel. Paulus verwendet drei Bilder. Er sagt, erstens, wir sind Kinder. Zweitens, wir übersehen nur in Bruchstücken. Und drittens, wir schauen in einen Spiegel. Das heißt, wir sehen uns eigentlich nur selbst. Ja, liebe Gemeinde, es ist ein schmerzlicher Weg, erwachsen zu werden. Es ist ein schmerzlicher Weg, zu erkennen, dass das Menschwerden sehr viel mit Leid und Entbehrung zu tun hat. Wir beschäftigen uns zum Beispiel bei unseren Väterstammtischen ab und zu mal mit dieser Frage. Wie ist das, als Mann neugeboren zu werden? Und wir wissen, wie schmerzlich es ist, diese Mannwerdung gerade unserer heutigen Gesellschaft nachzuvollziehen. Wir erleben das auch bei unseren Eheabenden, was es bedeutet, sich für die Partnerschaft von den alten Bindungen zu befreien. Wir erleben, wie schwierig es ist, gemeinsam einen Weg zu finden, der sich von alten Bindungen löst. Und wir erleben es auch als Gemeinde, wie schmerzlich es ist, sich nur versorgen zu lassen und plötzlich hin zur aktiven Mitarbeit zu kommen. Die Gemeinde, die immer so schön erschien und plötzlich, wenn man als Mitarbeiter mittendrin steht, merkt man, wie schwer manche Veranstaltung geboren wird. Ja, es ist ein schmerzlicher Zustand, wenn man nicht den großen Überblick hat. Das ist Paulus sein zweites Bild. Wenn die Gemeinde so sehr wächst, dass man nicht mehr jeden kennt. Was will der hier? Guten Tag, sind Sie neu in der Gemeinde? Nein, ich bin doch schon seit Wochen hier. Es ist schmerzlich, wenn wir merken, dass Dinge in der Gemeinde geschehen, die nichts mehr mit uns zu tun haben. Es ist in einer Partnerschaft unerträglich, das Verhalten des anderen nicht einordnen zu können, ihn nicht zu verstehen. Was hast du denn nur? Wieso macht dir das Angst? Was ist mit deinen Gefühlen? Wir wissen so wenig voneinander. Und dann ist es unser Wunsch, mit den richtigen Strategien und mit den richtigen Techniken all das zu bearbeiten, was uns noch fehlt. Aber Paulus zieht uns den Zahn und sagt, noch nicht. Ihr könnt es jetzt noch nicht alles überblicken, was Gott mit eurem Leben vorhat, was Gott mit eurer Ehe vorhat, was Gott mit eurer Gemeinde vorhat. Und vor allen Dingen könnt ihr es jetzt noch nicht überblicken, weil ihr so gut seid. Nein, ihr seid abhängig von der Liebe Gottes. Und er verwendet noch ein drittes Bild, den trüben Spiegel. Jetzt in der Winterjahreszeit kann man das oft erleben, in der Straßenbahn oder irgendwo, wo innen feuchte Luft ist und die Scheiben beschlagen. Man erkennt nichts draußen. Man putzt ein bisschen und hat den Durchblick. Aber warum können wir heute Gott nicht mehr sehen? Fragt der Enkel seinen Großvater. Warum wir Gott nicht mehr sehen können, sagt der Großvater, das ist einfach. Schau hinaus zum Fenster, was siehst du? Einen verschneiten Wald. Und da unten spielen Kinder, sagt das kleine Enkel. Sehr gut, sagt der Großvater. Und nun schau hier rüber. In den Spiegel, was siehst du? Na, mich selbst und dich. So ist es, dachte der Großvater. Früher haben die Menschen den klaren Blick zueinander gehabt. Früher konnten sie sich sehen. Aber mach ein bisschen Silber dahinter und sie sehen nur sich selbst. Das ist das, was Paulus meint. Er sagt, wir sehen im Augenblick durch das Glas unserer Begrenzung und das Silber unserer Eitelkeiten lässt nur noch uns selber erkennen. Das Glas, durch das wir Gottes Herrlichkeit sehen können, ist zugekleistert mit dem Silber unserer Eitelkeiten und wird so zum Spiegel. Ja, das ist das Problem, so sagt es Paulus, es dreht sich noch viel zu viel um euch selber. Ihr beschäftigt euch viel zu viel mit euch selber, ihr nehmt euch viel zu wichtig. Deshalb habt ihr noch nicht den Durchblick. Aber, so sagt er, Gott schaut euch von der anderen Seite schon lange an. Er kann euch sehen. Er durchströmt euch mit Liebe, mit einem liebevollen Vaterblick. Und er sieht in euch bereits den Erwachsenen. Er sieht in euch bereits den Vollendeten. Er hat schon das Ganze im Blick und wir dürfen uns von seinem liebenden Blick anschauen lassen. Wenn sich unsere Blicke begegnen, Gottes und meine, dann wissen wir, dass es gelungen ist, von uns selber wegzugehen und das Glas zu befreien vom Silber der Eitelkeiten. Gott hat uns in seiner Liebe erkannt und Paulus schließt so schön, da tragen die bleibenden Werte am Ende. Glaube, Hoffnung und Liebe. Sie tragen hindurch zur Ewigkeit. Und die Liebe Gottes, die höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lassen Sie mich noch zwei kleine Nachsätze machen. Das eine ist, Sie haben es vielleicht mitbekommen, wir haben eine neue Homepage und die Möglichkeit, im Internet über die Gemeinde zu kommunizieren, wird hier und da genutzt. Und so erhielt ich eine Rückmeldung zu einer Predigt, die ich Silvester gehalten habe. Ein unbekannt Bleibender hat in unsere Internetseite geschrieben, wie Sie da gepredigt haben, war ja nicht schlecht, aber wo bleibt das Gericht Gottes? Ich konnte demjenigen nicht antworten oder derjenigen, weil, wie gesagt, der Absender fehlte, aber ich möchte es noch einmal heute in Bezug zu diesem Text sagen. Gott ist die Liebe. Und das ist die Gnade für Sie als Zuhörer und auch für uns als Prediger, dass wir nicht immer das gesamte Evangelium predigen müssen, da würde der Gottesdienst nicht reichen, sondern dass wir immer diesen Texte vorgegeben haben und dass sie immer ein Stück, ein Bruchstück der Liebe Gottes herausgreifen, des Seins Gottes herausgreifen. Heute war es die Liebe. Und ein zweites möchte ich gerne noch nachsetzen, weil ich gerne die Ehepredigt gehalten hätte, die ja nun doch nicht so ganz ehemäßig geworden ist. Wenn Sie möchten, dass Sie für Ihre Ehe eine neue Vision bekommen, lade ich Sie ganz herzlich ein. 5 Abende, jetzt in der Passionszeit, montags jeweils. Sie können diese kleinen Flyer am Ausgang finden. Wir laden ein zu einem Gespräch über die Liebe, einen Blick füreinander, ein neuer Blick nach vorne.